ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. So läuft es nicht. UN-Klimakonferenz ringt um Beschlüsse.
Ja, die Zeit drängt, wenn es um den Klimawandel geht. Die Erwärmung des Klimas schreitet voran und eines ist klar, das 1,5-Grad-Ziel von Paris rückt in immer weitere Ferne. Und so sind die Hoffnungen Jahr für Jahr groß, wenn sich tausende Menschen aus aller Welt treffen auf den Weltklimakonferenzen der Vereinten Nationen, abgekürzt COP. Die Ausgabe 29 soll heute zu Ende gehen, aber noch haben die teilnehmenden Staaten in Baku in Aserbaidschan keinen Konsens gefunden, wenn es um eine Abschlusserklärung geht. Es könnte also länger dauern. Einige Knackpunkte sind nicht gelöst, vor allem wenn es ums Geld geht und klare Zusagen an Entwicklungsländer, die die Transformation nicht alleine stemmen können. Niklas Höhne ist Mitgründer des New Climate Institutes für Klimapolitik und Professor an der Uni Wageningen in den Niederlanden und er hat das Ganze vor Ort in Baku verfolgt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Auch wenn es noch keine Abschlusserklärung gibt, zeichnet sich schon ab, war diese Klimakonferenz ein Erfolg?
Ja, die Konferenz stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Also die gesamte Weltlage ist nicht so gut mit verschiedenen Kriegen und mit einer schwächelnden Wirtschaft. Und auch die Präsidentschaft dieser Konferenz hat sich nicht gerade hervorgetan. Und das Klimathema ist gerade nicht an Nummer eins. Insofern waren die Erwartungen relativ niedrig. Aber ich bin auch hoffnungsvoll, dass man am Ende tatsächlich eine Einigung bekommt. Es soll ja hier ein neues Ziel festgelegt werden, wie viel Geld vom globalen Norden in den globalen Süden fließen soll. Und da bin ich noch hoffnungsvoll, dass man sich da auf irgendwas einigen kann.
Woran hängt's denn momentan? Also warum ist das so schwierig für die teilnehmenden Staaten, sich da auf eine bestimmte Summe im Zweifel zu einigen?
Ja, es geht halt ums Geld und das ist immer schwierig. Bisher gilt die Losung, dass es 100 Milliarden pro Jahr sein sollen, US-Dollar, die die Weltgemeinschaft aufbringt, um sich gegenseitig zu helfen. Da sind sich alle einig, dass das zu wenig ist. Das soll nämlich reichen dafür, dass Ländern geholfen wird bei der Transformation und dass ihnen geholfen wird, sich anzupassen an den Klimawandel und auch für die Schäden, die der Klimawandel macht. Und wenn man sich vorstellt, dass der letzte Hurricane in den USA 200 Milliarden gekostet hat, also nur ein Ereignis und in nur einem Land und auch nur eben einen Schaden, dann merkt man gleich, dass die 100 Milliarden einfach viel zu wenig sind. Und da sieht man auch schon das Problem. Es gibt eben Länder, die wollen sehr, sehr viel mehr, also Faktor 10 mal so viel. Und da sagen die Geberländer, ja, das ist sehr schwierig. Und deswegen wird sich das irgendwo dazwischen bewegen, also irgendwo zwischen 100 Milliarden und 1.000 Milliarden. Aber was es genau werden wird, das müssen wir noch sehen.
Die Präsidentschaft Aserbaidschans haben Sie schon angesprochen. Wie sehen Sie denn die Rolle des Ausrichters? Warum kam da bislang offensichtlich noch nicht genug Initiative, das Ganze dann am Ende wirklich voranzubringen?
Ja, so eine Konferenz ist eben extrem kompliziert, weil ja die Meinungen von fast 200 Staaten unter einen Hut zu bringen ist. Die müssen einstimmig bestimmen und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, da überhaupt eine Entscheidung hervorzurufen. Und ein wichtiges Kriterium ist eben, dass man eine Präsidentschaft hat, die das Vertrauen aller genießt, hier wirklich einen Deal zustande zu bekommen. Und wenn das hier in diesem Fall eben Aserbaidschan als Ölstaat ist, dann kann man eben davon ausgehen, dass das Vertrauen von vornherein erstmal getrübt ist, weil man davon ausgehen muss, dass die Präsidentschaft eben in eine gewisse Richtung neigt. Mhm. Und das macht es eben so schwierig. Ich bin ein bisschen hoffnungsvoll, weil die Präsidentschaft einen Teil der Arbeit abgegeben hat, also an Großbritannien und an Brasilien, um hier zu helfen, ja, eine Einigung hervorzurufen. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Schritt, weil die beiden Staaten, die genießen das Vertrauen und die haben auch die Erfahrung und damit kann das, glaube ich, schneller vorangehen.
Jetzt gibt es ja sehr, sehr große Emittenten von CO2, zum Beispiel Indien oder auch China. Da geht es ja immer wieder um die Rolle dieser Länder. Sitzen die bei dieser COP29 da auch mit am Tisch?
Also China und Indien machen beide Klimaschutz schon nach ihrem Niveau sozusagen. In China passiert sogar sehr viel. Die erneuerbaren Energien werden ausgebaut. Wenn es jetzt ums Geld geht, dann ist es eigentlich immer so, dass die Industrieländer, also die entwickelten Länder, die klassischen Geberländer sind. Aber die sagen, ja, weil das nachher so viel Geld werden wird, dann müssen wir diese Basis derer, die Geld einzahlen, erweitern und schielen dann immer etwas nach China. Deswegen ist China unter Druck, hier auch beizutragen. Aber da sehe ich auch, dass sich da etwas bewegt. Denn China investiert jetzt schon große Mengen an Geld außerhalb von China, für die Seidenstraße zum Beispiel, aber eben auch für erneuerbare Energien. China gibt fast 3 Milliarden pro Jahr aus für klimafreundliche Projekte außerhalb von China. und hat aber in der Vergangenheit sich immer gesträubt, das so zu sagen, ja, dass das ein Klimaschutzfinanzierungsbeitrag wäre, so wie es sich eigentlich für ein Industrieland gehört. Aber jetzt hört man eben von China, dass sie sagen, okay, das wäre unser Beitrag und den kann man irgendwie anrechnen. Insofern scheint sich da eine Lösung anzubahnen, wie man eben auch China mit einbeziehen kann in die Runde von Ländern, die eben Geld auf den Tisch legt, um andere Länder zu unterstützen.
Herr Höhne, zum Abschluss. Wir wissen jetzt natürlich noch nicht, wie eine mögliche Abschlusserklärung oder auch eine mögliche Einigung aussehen kann. Mal angenommen, es gibt sie und sie geht in etwa in die Richtung, die Sie vorhin skizziert haben, dass man sich da auf eine höhere Summe einigt als bislang. Wäre das ein großer Schritt auch in Richtung des 1,5-Grad-Zieles von Paris oder ist das am Ende vielleicht wieder nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, für mich ist das Essentielle, dass man überhaupt zu einer Einigung kommt. In dieser Einigung wird drinstehen eine Zahl, die größer ist als die 100 Milliarden. Aber wir wissen ja jetzt schon, dass eigentlich jede Zahl wahrscheinlich zu niedrig ist, um das Problem zu lösen. Deswegen wird da wahrscheinlich auch drinstehen, dass man schrittweise das überprüft und die Zahl schrittweise erhöht. Das ist gut und das würde zeigen, dass die internationale Gemeinschaft bereit ist, eben Entscheidungen zu treffen und für Klimaschutz und hinter dem Thema steht. Das ist sehr, sehr wichtig, um eben ja die Erwartungen an die gesamte Welt zu senden, dass Klimaschutz ernst genommen wird. Das ist für mich das Allerwichtigste. Es ist klar, dass dieser sehr komplizierte Prozess mit 200 Staaten nicht schnell genug ist, um wirklich alles zu lösen. Also das ist auch frustrierend natürlich, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess und dass er überhaupt zusammenkommt und Entscheidungen fällt, das gibt ein wichtiges Signal. Wir müssen zusätzlich noch viele andere Dinge tun, in kleineren Gruppen uns treffen, eben Technologien voranbringen und so weiter. Aber diese internationalen Verhandlungen sind sehr wichtig und insbesondere, wenn sie eben zu einem guten Abschluss kommen, dann können sie dieses Signal senden.
Diese Beschlüsse der Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan hängen mal wieder am lieben Geld. Mindestens 1000 Milliarden US-Dollar an Hilfszahlungen pro Jahr, das fordern die Entwicklungsländer von den Industrieländern. Eine gewaltige Summe. Zur Einordnung, das ist in etwa so viel, wie Bund, Länder und Kommunen insgesamt in Deutschland pro Jahr ausgeben. Wofür fordern die Entwicklungsländer das Geld und wo soll's herkommen? Judith Kösters berichtet.
Die Entwicklungsländer fordern Geld fürs Klima in drei Bereichen.
Erstens für Klimaschutz, also beim Aufbau einer klimaneutralen Wirtschaft.
Zweitens für Klimaanpassung, also zum Beispiel Geld für höhere Deiche, Hitzeschutz, Regenrückhalt.
Und drittens für Klimakatastrophen-Nothilfe, also Akuthilfefonds für klimabedingte Notlagen bei Dürren oder Überschwemmungen.
Aktuell fließen global pro Jahr etwa 100 Milliarden US-Dollar an Klimageldern. Der mit Abstand größte Teil, rund 2/3, geht in den Klimaschutz. Anpassungsmaßnahmen in gefährdeten Regionen bräuchten mindestens genauso viel Geld, bekommen aktuell aber nur etwa 1/3. Und für die dritte Säule der Klimafinanzierung, also die Klimakatastrophen-Nothilfe, kommt global bisher pro Jahr weniger als 1 Milliarde zusammen. Klimaschutz- und Menschenrechtsorganisationen stellen klar, es bräuchte schon jetzt deutlich mehr Unterstützung, vor allem bei der Katastrophenhilfe und bei der Klimaanpassung. Denn da geht es ganz konkret um Menschenleben, sagt Laura Schäfer, Expertin für internationale Klimapolitik bei der Klimaschutzorganisation Germanwatch. Positivbeispiel aus Bangladesch, es sterben heute 40 mal weniger Menschen bei Zyklonen.
Und die Gründe dafür sind, dass Bangladesch ganz effektiv Klimaanpassungs- und Klimarisikomanagementmaßnahmen umgesetzt haben. Wir haben ganz massiv Zyklonenschutzräume gebaut, Frühwarnsysteme installiert. Und diese Maßnahmen werden durch internationale Klimafinanzierung finanziert.
Klimafinanzierung wirkt, sagt Laura Schäfer, aber es brauche ein Vielfaches an Mitteln. Dazu stellt Sabine Minninger von der Organisation Brot für die Welt zwei Dinge klar. Erstens, reiche Länder wie Deutschland müssten mehr in die Klimafinanzierung einzahlen. Und zwar?
Alleine Deutschland subventioniert die Fossilen mit 65 Milliarden Euro pro Jahr. Allein ein Dienstwagenprivileg kostet uns 5,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist total unfair.
Diese Gelder könne man umwidmen und hätte einen doppelten Effekt.
Das heißt eben nicht, dass man jetzt höhere Steuern auf die hart arbeitende Bevölkerung abwälzt oder Geld wegnimmt von Bildung oder Grundsicherung.
Auch Politikerinnen wie die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Staatenlenker wie der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bringen nun neue Finanzierungsquellen ins Gespräch, etwa eine globale Mindeststeuer für Milliardäre. Auch Entwicklungsexpertin Minninger fände das sinnvoll. Eine Haltung aber kann man sich angesichts der fortschreitenden Klimaerwärmung aus ihrer Sicht nicht leisten.
Zu argumentieren, Klimawandel ist nicht wichtig, wir halten unseren Teil der Verabredung nicht ein, jetzt soll der Rest der Welt gucken, wie sie damit klarkommen, ist unfassbar kurzsichtig, denn es fällt auch uns immer wieder auf die Füße. Es wird wahrscheinlich dann doch darauf hinauslaufen, dass man auch militärisch eingreifen muss und hinterherkommen muss, die Krisen, die durch den Klimawandel noch getriggert werden.
Positiv gewendet gilt aber auch, ob Klimaschutz, Klimaanpassung oder Klimanothilfe. In allen drei Bereichen wird viel geforscht und die wichtigsten Lösungen liegen längst auf dem Tisch. Von erneuerbaren Energien über besseren Landschaftsschutz bis hin zu Klimaschadensversicherungen und Fonds für besonders betroffene Länder. In vielen Fällen aber fehlt noch die Finanzierung. Und die Zeit drängt.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wie können wir uns in Zukunft besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Darüber wird zurzeit auf der Weltklimakonferenz in Baku diskutiert. Aber Klimaschutz und Klimaanpassung müssen auch direkt vor der Haustür passieren, unmittelbar in unseren Städten. Viele Kommunen in Deutschland haben deshalb eigens Leute eingestellt für das Klimaschutzmanagement. Ihre Aufgabe ist es, Klimaschutz und die Anpassung an die Erderwärmung auf die regionalen Bedürfnisse herunterzubrechen, wie man gerne sagt. Dabei hat sich gezeigt, beim Klimaschutzmanagement sind manche deutlich engagierter als andere. Und so erzählt uns nun mein Kollege Thorsten Schweinhardt, warum eine Stadt plötzlich keine Klimaschutzmanagerin mehr hat und eine andere Stadt dafür gleich zwei Klimaschutzmanager.
Sie fühlen sich von ihrer Stadt im Stich gelassen. Junge Erwachsene aus Friedrichsdorf im Hochtaunuskreis bei Frankfurt am Main sind aufgebracht darüber, wie ihre Heimatstadt mit dem für sie so wichtigen Thema Klimaschutz umgeht.
Ich ärgere mich über meine Stadt extrem, da sie uns Versprechen macht und diese mit ihren Maßnahmen nicht einhalten kann.
Würden wir uns so in der Schule verhalten, würden wir nicht damit durchkommen, aber Politiker kommen damit durch und das ist das, was mich nervt.
Dabei fing alles so gut an. Friedrichsdorf nahm sich vor, bis 2035 klimaneutral zu werden. Dafür stellte die Stadt mit 26.000 Einwohnern vor 3 Jahren eine Klimaschutzmanagerin ein. Ein Klimaschutzkonzept mit über 40 Maßnahmen wurde beschlossen. Unter anderem wurden bereits Solaranlagen auf dem Schwimmbaddach installiert und eine Kita baute man klimaschonend aus Holz. Für Lars Keitel, den grünen Bürgermeister von Friedrichsdorf, ging das genau in die richtige Richtung.
Wir reden seit Jahren über die Probleme, die wir haben, was Klimaschutz angeht und dementsprechend müssen wir auch hier vor Ort handeln.
Doch dann trat die Stadt auf die Bremse. Nach 2 Jahren kündigte die Klimaschutzmanagerin. Doch anstatt die Stelle neu zu besetzen, wurde sie gestrichen. Aus finanziellen Gründen. Zwar wurden nun Kosten eingespart, aber auch Fördergelder nicht mehr abgerufen. Das alles geschah auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Eine Entscheidung, die auch Bürgermeister Keitel schmerzt.
Auf der einen Seite verstehe ich, dass man finanzielle Aspekte in die Entscheidung mit einbringen soll oder will. Aber es ist ein Zukunftsthema und wir werden nicht umhin kommen, beim Thema Klimaschutz noch viel mehr zu tun in den nächsten Jahren.
Doch Fakt ist nun, einige Klimaschutzmaßnahmen werden nicht umgesetzt. Die geplanten Windkraftanlagen im nahen Wald zum Beispiel sind erstmal vom Tisch. Genauso wie ein klimagerechtes Quartiersmanagement. Das alles enttäuscht viele Friedrichsdorfer Bürger, darunter Georg Kraft vom Friedrichsdorfer Institut zur Nachhaltigkeit.
Mir ist es wichtig, dass das Klimaschutzkonzept, was erstellt worden ist mit diesem Ziel Klimaneutralität 2035, dass das auch umgesetzt wird und zwar zu 100%.
Dass es auch anders geht, macht nur 20 Kilometer entfernt die Stadt Bad Nauheim vor. Hier investiert man gleich in 2 Klimamanager. Sie kümmern sich sowohl um die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Stadt, als auch um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Klimaschutzmanagerin Uglé.
Das bedeutet, dass wir hier schauen, dass die Stadt eine hohe Aufenthaltsqualität hat, eine hohe Lebensqualität hat, dass die Menschen sich hier wohlfühlen.
Dafür wurde zum Beispiel in der Fußgängerzone helles Pflaster verlegt, damit sich die Innenstadt an heißen Sommertagen nicht so stark aufheizt. Außerdem wurde das Neubaugebiet Bad Nauheim Süd mit sogenannter kalter Nahwärme ausgestattet. Eine innovative Möglichkeit, um Häuser zu heizen oder zu kühlen. Alles in Richtung auf zukünftige Generationen gedacht, betont Bad Nauheims Klimaanpassungsmanager Oliver Jenschke.
Alles, was wir heute schon planen, wird morgen einen Nutzen haben. Und alles, was wir heute schon planen, wird uns morgen immense Kosten auch ersparen.
Ja, dieser Freitag, dieser heutige 22. November, markiert nicht nur das Ende der Woche, sondern auch das Ende der Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Eigentlich, denn bislang konnten sich die teilnehmenden Staaten da noch nicht auf einen gemeinsamen Beschluss einigen. Und so kann es gut sein, dass diese Klimakonferenz in die Verlängerung geht. Es gibt zwar den Entwurf eines Beschlusses, den ja alle Staaten am Ende mittragen sollen und müssen, doch an diesem Entwurf haben viele Staaten Kritik geübt. Er sei insgesamt zu vage, hieß es da. Jan Zimmermann ist unser Reporter in Baku. Ich habe ihn gefragt, was ist denn der Knackpunkt? Woran hängt es da aktuell?
Also wie so oft geht es um das Geld. Das ist der größte Streitpunkt, kann man sagen. Es geht um die künftige Finanzierung von mehr Klimaschutz und vor allem um die finanzielle Unterstützung von Ländern, insbesondere im globalen Süden, die von der Klimakrise am meisten betroffen sind. Also es geht um den Finanzrahmen 2025 bis 2035. Der soll ja hier beschlossen werden. Und dazu gibt es bislang keine Einigung und da ist auch keine Einigung in Sicht. Die Entwicklungsländer fordern bis zu 1,3 Billionen Euro. Das wollen die Industrieländer aber nicht zahlen. Sie sind grundsätzlich bereit, mehr zu zahlen. Allerdings nur, wenn künftig mehr Länder verpflichtet werden und in den Klimatopf einzahlen, zum Beispiel auch China und die Golfstaaten. Strittig sind auch die Themen, wie kann mehr CO2 eingespart werden, Treibhausgase reduzieren und in welcher Form und Deutlichkeit werden die Beschlüsse der letzten Klimakonferenz, insbesondere das Thema Abkehr von den Fossilen, inwiefern wird das hier im Verhandlungstext bekräftigt und vorangetrieben?
Deutliche Kritik kommt ja auch von der deutschen Chefunterhändlerin Jennifer Morgan. Sie hat gesagt, wir sind weit weg von dem, wo wir sein sollten. Und sie kritisiert auch das ausrichtende Land, also Aserbaidschan. Da sagte sie, die Präsidentschaft habe nicht geliefert. Welche Rolle hat Aserbaidschan denn gespielt auf diesem Gipfel?
Also das Gastgeberland hat eine wichtige, eine große Rolle, insbesondere gegen Ende der Verhandlungen. Und weil die Verhandlungsführung bisher nicht zufriedenstellend ist, gab es gestern schon mehrere Appelle an den Verhandlungsführer, an das Gastgeberland, mehr Engagement zu zeigen, mehr Verhandlungsgeschick zu zeigen. Das Gastgeberland muss jetzt Brücken bauen. Es muss erreichen, die fast 200 Länder hinter Kompromissen zu versammeln. Inhaltlich soll Aserbaidschan hier einen guten Abschluss wollen. Sie haben sich bislang auch pragmatisch gezeigt, inhaltlich gesehen, aber fraglich ist, ob sie das auch organisatorisch auf die Reihe kriegen. Also das nötige Verhandlungsgeschick haben, um gute Kompromisse zu erarbeiten. Da gab es eben in den vergangenen Tagen diverse Zweifel.
Jetzt gibt es ja durchaus Klimakonferenzen, die, wenn man zurückschaut, herausstechen. Die von Kyoto, die von Kopenhagen oder Paris zum Beispiel. Wo wird sich denn voraussichtlich die Konferenz von Baku einreihen?
Ich glaube, Baku ist sozusagen so eine Zwischenkonferenz zwischen Dubai mit dem wichtigen Beschluss Abkehr von den fossilen Öl, Gas, Kohle. Das war ein Meilenstein. Und Brasilien im kommenden Jahr. Da wird es dann um neue, um zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen gehen, um das Einsparen von CO2, wie man das noch verstärken kann. Deshalb ist das so eine Zwischenkonferenz. Es war im Vorfeld schon klar, dass das hier schwierig wird. Aber es ist trotzdem eine wichtige Konferenz, weil hier im Punkto Geld eben Beschlüsse gefällt werden sollen, mit denen man auch dann in den kommenden Jahren gut arbeiten kann. Und deshalb ist das wichtig. Und es wäre auch ein verheerendes Signal, wenn wir hier nicht mit einem Ergebnis, mit einem guten Kompromiss rauskommen. Vor allem in Richtung der betroffenen Länder, also der kleinen Inselstaaten. Da herrscht sowieso schon viel Unmut.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.